Herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz. Wir sind immer noch in Tallinn. Es hat uns so gut gefallen, dass wir einfach eine Woche länger hier geblieben
sind. Eine ganze Woche in Tallinn. Mhm. Mann. Ich bin schon ganz aufgeweicht, weil ich die ganze Zeit im Whirlpool sitze.
Ja. Und mein Kaffee ist mittlerweile auch alle. Den kann ich gar nicht mehr klappern.
Ja, wir sehen aus wie zwei verschrumpelte Rosinen. Sie ist seit einer Woche nur von Nescafé und estischen Pilzeintöpfen ernährt.
Ja. Es gab aber auch so komische Käse eingebacken, so Toast, wo der Käse schon direkt eingebacken
ist.
Ich hab das gesehen, aber ich hab's nicht probiert.
Ah ja, okay.
Ich muss mich auch gesund ernähren.
Naja, ich beschäftige mich mit den großen Fragen, um damit gleich alle Leute abschalten.
Ja.
Ich habe mal wieder eine Note gemacht. Achtung, Reizthema. Für alle Impro-Auswechsel über Noten. Ich hatte ein Stück, da sagt man mir, das sind Fis-Dur.
Ja.
Ich habe es in Gest-Dur notiert. Ich brauche jetzt ein Meinungsbild, weil es ist Pest und Cholera. Wenn ich in Gest-Dur bin, dann lese ich S-Moll, B-Moll, Des-Dur, aber natürlich auch Zest-Dur. Die vierte Stufe von Gest-Dur.
Liest sich aber auch besser.
Alter. Liest sich besser, weil Fis-Dur, Dis-Moll,
nee.
Das wollen wir nicht, oder?
Nein, wollen wir nicht.
So. Jetzt habe ich ein Sonderproblem. Es gibt einen Akkord in diesem Stück. Also es ist auch ein Liedsheet.
Ja.
Hier sind ein paar Noten drin, aber auch Akkordsymbole.
Ja.
Diese Buchstaben. Die vierte Stufe von C-Dur in Moll wäre F-Moll.
Ja.
Wenn ich jetzt die Terz in Bass mache, F-Moll über Ass.
Ja, ich kann dir folgen.
Ja.
Wenn du ganz genau hinhörst, wirst du merken, wie mein Interesse schwindet.
Ja. So, wenn ich in Gest-Dur bin, ich schneide das, werde das ganz knackig zusammenschneiden. Ja. Wenn ich in Gest-Dur bin, ich habe jetzt notiert, weil es mir zu doof war, Cess-Moll / über D. D im Bass.
Ja.
Aber ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, weil auch mein Hirn explodiert, wenn ich drüber nachdenke. Ich glaube, dass es heißen müsste Cess-Moll über SS. Also S mit zwei Bs.
Ja.
Doppelkreuz, Doppel-Bs, Horror.
Aber wieso machst du dir darüber Gedanken?
Ja, weil ich natürlich eine Note machen möchte für die Kollegen, die sich nachvollziehen können.
Aber die lässt sich doch prima nachvollziehen, wenn da ein D steht.
Ja,
Du willst immer alles richtig machen.
Ich frage mich, was am einfachsten zu denken ist. Ob es verwirrend ist, wenn ich in Gest-Dur bin und H-Moll notiere.
Ja. Weiß nicht, vielleicht sollten wir Markus Wiebusch mal dazu fragen. Der wird sich freuen über dieses Segment.
Ja.
Der liebt es ja. Noten, ja. Noten.
Also, ziehen wir weiter. Willst du noch Geplänkel oder hast du ein großes Thema?
Geplänkel finde ich gut. Ja. Thees hat auch vorgeschlagen, wo wir jetzt sowieso schon bei den Grandis sind, dass wir Hausaufgaben aufgeben sollten.
Ja. Hast du eine Hausaufgabe?
Nee, aber das könnten wir mal überlegen. Also dann halt irgendwie, er meinte am besten so, ne, nächste Woche reden wir über Love Supreme und dann hören alle Love Supreme.
Gut.
Könnten wir mal machen, aber da müsste ich auch erst nochmal Love Supreme hören.
Ja.
Ist ein gutes Album.
Ist ein gutes Album, aber gleich mit sowas anfangen, können wir nicht was.
Was Einfaches. Ja, aber das Ding ist, wir sind ja nicht so strukturiert.
Ja.
Also, wir strukturieren so selber vor uns hin und hoffen dann, dass das irgendwie in den Podcast reinpasst.
Ja.
Aber dass wir jetzt irgendwie uns die ganze Zeit damit auseinandersetzen würden, was wir jetzt irgendwie hören wollen bis zur nächsten Folge und so. Wir sind ja keine Redaktion in dem Sinne.
Ja, manchmal machen wir das. Das ist vielleicht aber auch trotzdem eine ganz gute kritische Anmerkung. Vielleicht müssen wir das mal machen, wenn wir sagen, nächste Woche sprechen wir über dies und das.
Ja.
Dass die Leute sich schon mal reinhören können. Und dann freuen die sich.
Ja,
ja.
Gut. Ja, ich nehme das auch zu Herzen.
Ja.
Musst du nur jetzt überlegen, was ist denn jetzt das Album, was jetzt alle hören müssen? Und meistens die meisten Leute, unsere Hörer,
hören das ja eh nicht.
Oder kennen es in- und auswendig.
Ja.
Das sind ja die beiden Hörergruppen.
Ja, genau. Es gibt Leute, die hören das, weil sie den Shit-Talk mögen und können, aber eigentlich sich nicht für Jazz interessieren. Und es gibt Leute, die sich für Jazz interessieren und sich ärgern, dass es hier so unstrukturiert und unseriös ist.
Ja.
Und da müssen wir einen Spagat finden, Leute.
Ja, ja. Genau. Beschwert euch gerne übrigens nochmal darüber, dass es immer noch keine Playlist gibt zu all den Dingen, die wir hier referenzieren. Aber die gibt es ganz, ganz bald.
Ja,
die
kommt ganz, ganz bald.
Ja. Was hast du noch?
Also mir ist nur noch was aufgefallen. Der technische Fortschritt.
Ja.
Du bist ja Fortschrittarier, ne?
Na klar.
Weißt du, woran ich den bemerke? Ist jetzt wieder wahnsinnig musikerspezifisch.
Ja.
Weißt du, was ein Clip-Tuner ist?
Wusste ich mal.
Das ist so ein Stimmgerät, was man so angeht oben, hast du bestimmt schon mal gesehen, dass man so oben einen Bass oder an die Gitarre ranklippen kann.
Ja.
Und dann zeigt der einem so an, die Tonhöhe, und dann kannst du stimmen. Das geht über so einen Kontakt.
Verstehe.
Und es gibt auch Leute, die berechtigterweise sagen, sie finden das total hässlich und benutzen so Bodenpedale. Das sind man hat so ein Kabel, das geht aus der Gitarre zum Beispiel auf den Boden, da tritt man drauf auf so eine kleine Box und dann zeigt er einem die Tonhöhe an.
Mhm.
Da kommt kein Ton durch, das ist also gemutet, ist aus nach außen. Man sieht nur so ein kleines, wie bei Kit, dem Auto von David Hasselhoff, sieht man so einen Punkt, der sich bewegt, und dann kann man
Michael Knight.
Genau, ja. Von Michael McKenna. Und da kann man quasi die Gitarre stimmen. Ja. Kennen viele Leute, auch jetzt auch im Amateurbereich hat man schon mal ein Stimmgerät gesehen. Weil Stimmen nach Gehör, laute Umgebung, schwierig manchmal. Ne? Ja. So, da habe ich aber gedacht, da hat sich wirklich was getan zu meiner Lebzeit. Also meine früheste Erinnerung an ein Stimmgerät ist, glaube ich, von Korg oder Boss oder so. Von Boss, so ein Kasten, der aussah wie so ein Geigerzähler. Mit so einer mechanischen Nadel. Nee, da kommt ein Ton rein und das ist nicht irgendwie Digitalanzeige, nicht irgendwie ein roter Punkt, sondern da ist wie bei so einem, ja, da ist ein Zeiger.
Ach so, doch, doch, natürlich. Ja, genau. Ja.
Und der Zeiger zeigt einem an, ob man richtig gestimmt ist.
Aber das gibt es ja immer noch im Logic. Da machst du die oben rechts die Stimm-App an und das wird ja immer noch so
ausgerichtet. Ich meine, ein mechanischer Zeiger, digitale Darstellung. Ja,
das verstehe ich schon, aber das ist so das gleiche Prinzip.
Genau. Ja. Das ist nur, aber das Interessante ist, dass die ersten Stimmgeräte, die ich gesehen habe, so Zeiger hatten, die so gewackelt haben.
Die haben gewackelt, ja.
Was ich völlig irre finde. Und das war auch wahnsinnig teuer, glaube ich, damals im Tuner. Und mittlerweile ist es so, Achtung, Umweltsau, man könnte theoretisch bei Thomann, Online-Versandhandel für Musikinstrumente, sich ein Stimmgerät für 5 Euro bestellen. Und ich glaube, diese 2032 Knopfzelle, die da drin ist, ist möglicherweise teurer als dieses Stimmgerät. Also, wie billig Clip-Tuner sind mittlerweile.
Ja.
Völlig irre.
Also, du plädierst jetzt dafür, dass wir uns alles kaufen, alles bei Thomann oder was?
Ja.
Nee.
Ja, kannst du auch irgendwo anders kaufen, wenn du nur...
Es gibt ja auch andere, also Thomann, die müssen ein bisschen deutlich mehr anbieten, bevor wir hier Werbung machen.
Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Just Music ja zugemacht hat. Bei mir bin ich jetzt sauer auf Just Music.
Ah, okay. Die
alle 4 Jahre geschlossen haben. In Hamburg und Berlin, richtig?
Ja, Moritzplatz ist auch nichts mehr los. Nee. Da ja, kannst du nichts ausprobieren.
Genau. Deswegen Cliptuner. Sehr interessant, wie sich das entwickelt hat. Und ich kann mich nämlich erinnern, dieses mechanische Gerät, dieser Geigerzähler.
Ja.
Es gab mal von Boss so ein Pedalboard, also wo man diese Effektgeräte rauf machen kann, wo so quasi schon so aus dem Schaumstoff ausgeschnitten waren, so kleine Löcher, wo genau diese Boss-Pedale genau reinpassten. Hast du sowas mal gesehen? Es war so ein Hartschalenkoffer und da passten dann genau so 8 Boss-Pedale rein. Mhm. Und dann gab es aber auch, habe ich mal ein Modell gesehen, da hat man so ein Pedal... Das ist quasi, das war kein Stimmgerät, das Pedal selber war kein Stimmgerät, sondern das war so eine Art Frequenzweiche, so ein Line-Selector, der dann das Signal umgeleitet hat an diesen Geigerzähler.
Ja.
Da kommen wir her und jetzt sind wir bei diesen 5 Euro Clip-Tunern. Da dachte ich wirklich, das ist die Zukunft. Wo wir schon in Tallinn sind, wo ja auch überall Zukunft ist.
Ja, die haben die Zukunft erfunden, das muss man ja wirklich sagen. Mit Skype, dem Software-Dino.
Ich entschuldige mich, rest in peace Skype, auch für dieses langweilige Segment. Ich kann es dich noch an die Stimmpfeife erinnern.
Ah, ja, erzähl mal, das klingelt was.
Es gab natürlich die Stimmgabel.
Ja, die Stimmgabel, aber es gab auch die Pfeife. Ja.
Genau, und das war so eine, wie so eine Mundharmonika, aber nur mit so 6 kleinen Röhrchen, wo man so reintröten konnte. Und dann konnte man gleichzeitig Peter Brusch Gitarrenbuch aufschlagen und die Gitarrenseite so an diese Tröte, an den Ton der Tröte anpassen.
Ja, gut.
Also wenn man richtig Vintage sein will, weil neulich, schöne Grüße an Björn, der tauchte nämlich neulich auf, deswegen komme ich drauf, beim Unter meinem Bett Konzert, der tauchte auf mit diesem Geigerzähler aus den 90ern, weil der so Vintage ist, das ist so wie andere Leute Casio-Uhr tragen.
Genau.
Dann gibt es so ein Hipstertum jetzt, dass man sich so einen Kork, so einen alten Boss-Tuner besorgt.
So als würde es mit einem Gameboy
ankommen. Ja, genau, das ist wie ein Gameboy, genau, oder so eine Analogkamera. Ja. Da dachte ich, Next Step. Wie weiß man mit der Stimmtröte mal wieder?
Ja.
Also richtig retro ist doch, wenn man mit dieser Stimmtröte zum Gig kommt.
Finde ich auch.
Auch nicht die, also weil diese Stimmgabel ist mir zu hochkulturell. Da sieht man aus wie so ein Klavierstimmer.
Ja.
Aber diese Tröte.
Die Tröte ist gut.
Ja. Also Björn, wenn du mit der Tröte auftauchst, nächstes Mal Maximum Respekt von mir. So, das war mein langweiliges Stimmsegment. Verzeihung. Was hast du für uns?
Am Geplänkel habe ich nichts mehr. Ich würde weitermachen bei da, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, bei der GEMA.
Ah, die GEMA. Soll ich die Pauke wieder einblenden?
Ja, die GEMA-Pauke.
Okay, da ist sie.
Ja. Genau, gegründet. 1903 wird die AFMA gegründet. Wer ist damit der entscheidende Protagonist?
Wissen jetzt natürlich alle Richard Strauss.
Richard Strauss. Der hat gemerkt, überall werden meine Stücke aufgeführt. Ist ja auch ein Mega-Hit.
Ja, also, One Hit Wonder, muss man aber auch sagen. Richard Strauss auch. Stanley Kubrick benutzt in der Eröffnungsszene dieser Monolith, heißt der, glaube ich, wo die Steinzeitmenschen da, wo diese Monolithen tanzen und sich dann mit dem Knochen totkloppen. blendet er ein, das Prälude aus der symphonischen Dichtung Also sprach Zarathustra von Richard Strauss, dadurch Smash It.
Absoluter Smash It.
Genau.
Und natürlich wird das überall aufgeführt, weil was Geileres gab es wahrscheinlich zu der Zeit nicht.
Das muss man aber sagen, da hat auch Richard Strauss Glück.
Warum?
Dass er durch diesen Kubrick-Film zu weltweitem Ruhm gekommen ist.
Na gut, aber das wurde der Kubrick ist ja 60er oder was?
Ja, ich meine nur so jetzt im Kontext der Zeit, dass jeder dieses Lied singen kann, dieses schöne Lied.
Ja, ist es nicht auch, kennt das nicht auch in Deutschland einfach dadurch jeder, weil das in dieser Bierwerbung von Krombacher auch lange Zeit gespielt
ist. Ist es
an der Zeit, ein Bier zu krönen, was es so in Deutschland noch nie zuvor gegeben hat? So irgendwie sowas. Dann siehst du die Semperoper und so.
Es gab auch mal eine Bierwerbung, da ist George Gershwins Rhapsody in Blue. Gab es auch mal.
Interessant, wo du jetzt von Gershwin redest, weil bei, das will ich kurz vorwegnehmen, da machen wir gleich bei Richard Strauss und der
Gershwin.
Weil. Da ist es ja so, die Gershwin-Brüder sind ja als U-Musiker gestartet und nach dem Zweiten Weltkrieg werden sie in der GEMA der E-Musik zugeordnet.
Wirklich?
Ja.
Gucke mal an.
Genauso ist es bei dem Vater von Richard Strauss, der heißt Johann Strauss.
Aber ist nein.
Ich habe gelesen, dass es sein Vater ist.
Johann Strauss, also nein.
Wollen wir das kurz fact-checken, weil ich habe mich auch gewundert.
Ich glaube, es stimmt nicht. Das ist
aber das hat
Legend. Also vielleicht heißt er auch Johann Strauss. Aber also Johann Strauss, der Walzerkönig, ist schon Johann Strauss' Sohn. Der Sohn von Johann Strauss. Ist
also
kurz noch verwirrender. Richard Strauss. Aber vielleicht hat er auch einen Vater, der Johann
heißt. Ja, und der auch komponiert hat offensichtlich.
Dann explodiert für mich wirklich das Universum. Nein, sein Vater Franz Strauß war erster Hornist im Bayerischen Hoforchester München.
Okay.
Und ab 1871 Akademieprofessor und sein Modell.
Der ist nicht gemeint. Dann reden wir aber jetzt von Johann Strauß, der Walzerkönig, der zu Lebzeiten als U-Musiker galt.
Wirklich?
Ja.
Ach, gucke mal an.
Ja. Und dann aber natürlich im Nachhinein der E-Musik zu werden.
Also man muss nur lange noch tot sein, um E-Musiker zu werden.
Ja, vielleicht. Okay. Oder ich meine, da ist es so, es ist halt irgendwie, fand ja in diesem Rahmen der Hochkultur auch irgendwie statt oder so. Aber trotzdem hatte ja Johann Strauß nie, bis heute ja irgendwie, weißt du siehst ja immer André Rieu dann vor dem eigentlich einem Schlagerpublikum performen und so. Also es ist ja bis heute, es ist ja eigentlich eher viel näher an so einem Schlagerding.
Johann Strauß,
ja, auf jeden Fall. Okay, aber das ist nicht der Vater von Richard Strauß. Also, das steht in diesem Buch von Bertolt Seliger, da muss ich ihn mal eine E-Mail schreiben, das scheint nicht zu stimmen.
Ob meinst du, der hat E-Mail? Herr Seliger? Na gut.
Ich glaube schon. Der hat glaube ich, auch mal Patti Smith gemanagt.
Aber ob die E-Mail hat, weiß ich auch nicht.
Meinst du, die telefoniert immer?
Ja, klar.
Hey Patti, hier ist der Berthold. Ja.
Ich möchte ein R-Gespräch anmelden. Ja, genau. Übersee. Könnte sein. Das ist ja wirklich interessant, dass es dann so Aufwertung gibt. Also meinst du, dass dann John Williams, wird er dann E-Musik irgendwann? Weil das läuft ja auch im Konzert.
Ist John Williams nicht dadurch, dass er halt den richtigen Hintergrund hat als
das wäre
nicht sowieso U-Musik?
U?
E-Musik meine ich schon.
Ja, es gibt doch zum Beispiel Anne-Sophie Mutter, ist ja sehr bekannt dafür, dass sie so ein Violinkonzert von John Williams, also wir sprechen von vom Star Wars Komponisten. Genau, und Anne-Sophie Mutter ist ja bekannte Interpretin von John Williams.
Ja, genau.
Ist das dann als E-Musik gelistet in Deutschland? Das wäre interessant, weil es kann ja eigentlich nicht sein, dass Anne-Sophie Mutter in der Berliner Philharmonie steht, das Violinkonzert von John Williams spielt und das als U-Musik abgerechnet wird.
Ja.
Wir sind da was auf der Spur.
Wir sind da auf jeden Fall etwas
auf der Spur. Die GEMA explodiert.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, vor allem war ja jetzt die Star Wars-Melodie, die wir alle sehr lieben, eigentlich... Ich könnte ja in der gleichen Playlist stattfinden wie wie Richard Strauss.
Sei nochmal auf Gustav Holst die Planeten hingewiesen, genau, aber es ist ja nahtlos. Genau.
Ja.
Ja. Das, genau. Ja, aber das ist ja die These, die hatten wir schon vor ein paar Folgen. Als E-Musiker ist ja vor allen Dingen wichtig, in einer bestimmten Ästhetik zu komponieren. Heutzutage.
Ja. Warum regen wir uns eigentlich nach wie vor über diese Kategorisierung auf? Weil, also es ist ja, die Frage ist berechtigt, finde ich. Also man könnte es auch einfach sein lassen, denn es gibt wahnsinnig wenig Leute, die heute als E-Musik gelistet sind und damit jetzt irgendwie groß Geld verdienen würden, weil die Stücke, die sie ja schreiben, die E-Musik-Komponierenden der heutigen Zeit, die haben es wahnsinnig schwer, auf dem Klassikmarkt überhaupt stattzufinden, weil da werden, was performt die großen Bs?
Ja.
So, nach wie vor. Also, die sind auch immer noch deutlich günstiger aufzuführen.
Nämlich weil, für lau.
Nämlich für lau. Und dann...
Muss man kurz erklären.
Ja.
Man zahlt GEMA, wenn ich ein Konzert veranstalte, zahle ich der GEMA Geld dafür, dass ich Musik aufführe.
Ja.
Das geht anhand von Größe, haben wir schon mal beschrieben, von der Venue, also von dem Konzert.
Ja.
Etablissement. Wenn ich Musik aufführe, die GEMA-frei ist, das heißt 70 Jahre nach dem Tod des Komponisten, zahle ich gar nichts.
Ja.
Ist das wirklich so? Ist das wirklich so, ne?
Zahlst nichts.
Ja, ist für lau.
Genau. Aber das ist nicht der Grund, warum die großen Bs der neuen Musik vorgezogen werden, sondern das hat was nämlich mit dem sogenannten Markt zu tun.
Ja.
Dem Interesse des gemeinen Konzertgängers.
Ja.
Der kommt nämlich auch nur, wenn bestimmte Dinge aufgeführt werden.
Ja.
So, und die neue Musik ist da nicht gerne gehört, sorgt auf jeden Fall regelmäßig für leere Konzertsäle, wenn sie angekündigt wird. Weil nicht so leicht konsumierbar.
Ja.
Oft. Also es gibt sogar sowas wie, er meinte auch Selinger, es gibt sogar sowas wie zeitgenössische romantische Komponisten. Ne? Wir meinten ja in meiner vorangegangenen Folge, sowas gibt es fast gar nicht.
Ich kenne mich da zu wenig aus.
Aber er bezeichnet sie auch als irgendwie so Biedermeier-Stil der modernen Komposition und wirft ihn vor, sich an den Massengeschmack eines konservativen Klassikpublikums heranzuschmeißen. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch die Neoklassiker damit meint oder manche von denen.
Ja. Es gibt natürlich, es gibt so ein, vielleicht kann man auch ein Naudi als neoromantisch.
Ja,
oder ich weiß es nicht genau, was da genau aufgeführt wird. Ist tatsächlich eine Lücke. Mein Eindruck ist, und ich glaube, das wird auch so stimmen in der großen Masse, ist es so, dass wenn man heute was Neoromantisches hören möchte, dann geht man in so ein Filmmusikkonzert.
Ja.
Oder?
Würde ich auch sagen.
Ja.
Genau. Aber das, auch das funktioniert viel, viel besser. Nur jetzt, wo wir jetzt über den Markt sprechen in der Klassik, da findet ja schon der erste Widerspruch statt. Also, weil anhand dieser... Wieso guckst du so?
Nee.
So, jetzt bringt er einen Punkt, der interessiert mich überhaupt nicht.
Nein, überhaupt nicht.
Da habe ich vorhin auch so geguckt, als du über die Noten referiert
hast. Ich habe gerade noch drüber nachgedacht. Ich verliere meine Hot Takes. Aber gut, ich bin sehr gespannt. Ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, genau darüber nachgedacht, was du gerade gesagt hast.
Der Markt.
Ja, weil es gibt natürlich auch im subventionierten Bereich einen Markt.
Genau, und das ist ja eigentlich der große Widerspruch. Das wollte ich genau gerade sagen.
Ja.
Warum gibt es das eigentlich, wenn gleichzeitig die E-Musik ja eigentlich für sich beansprucht, über den Dingen zu stehen, davon unabhängig sein zu müssen und sich halt gerade eben nicht am Markt orientieren zu müssen, um bestehen zu können. Das ist ja eigentlich genau das, weswegen sie eigentlich eingeführt wird, diese unterschiedlichen Vergütungen zum Beispiel, damit man sagen kann, ja, weil es halt eben nicht so konform ist wie jetzt die U-Musik und so und irgendwie schwerer hätte, im Markt irgendwie teilzunehmen, braucht es halt diesen besonderen Status, um halt Förderung zu gewährleisten und so. Auf der anderen Seite haben wir dann einen Klassikmarkt, der genauso funktioniert wie ein Unterhaltungsmarkt. Also dort werden auch leicht bekleidete Frauen bevorzugt, die halt performen. Ja. Wir haben so Klassikdarsteller, also performative Darsteller, die halt immer irgendwie eine Geschichte mitbringen oder irgendwie ein bisschen komisch aussehen, die halt bevorzugt werden. Ne? Das funktioniert eigentlich genauso wie in der Popmusik. So immer die Story dazu. Und es ist ultra durchgesponsert. Das heißt, wir haben zum Beispiel sind das die Berliner Philharmoniker, die, glaube ich, von der Deutschen Bank gesponsert werden und so.
Ja.
Es sind immer auch diese hochkarätigen Firmen, die da stattfinden, die auch wieder das Identifikationsangebot bringen. Du gehörst hier zu einer gehobenen Klasse, weil das sind so Rolex, Deutsche Bank, Porsche und so, die halt da wahnsinnig präsent sind in dieser Hochkultur. Und man fragt sich ja, warum eigentlich, wenn es gar keinen richtigen Markt dafür, oder wenn der Markt eigentlich relativ klein ist. Ich glaube, die Strahlkraft ist relativ gering.
Ja.
Aber es bringt halt ein gewisses Image mit sich.
Ja, also, aber da bin ich ehrlich gesagt völlig d'accord mit. Also da haben wir ja schon immer gesagt, ja, mit der Kohle, ich finde, da müssen wir eigentlich stringent sein.
Wenn halt. Na gut, aber jetzt, die kriegen offensichtlich die Kohle vom Markt und
vom Staat,
vom
Markt kriegen die Kohle vom Staat, weil sie subventioniert werden.
Was denn noch alles?
Die kriegen die Kohle von die paar lächerlichen Einnahmen, die da gemacht werden.
Ja, das ist zu vernachlässigen.
Was aber trotzdem voller ist, wenn Brahms Erste gespielt wird, als wenn jetzt irgendein Schrott von Helmut Lachemann gespielt wird.
Und dann kann man natürlich auch rechtfertigen, hier, die Leute wollen das ja und damit wir es ihnen bieten können, brauchen wir das ganze Geld aus den Fördertöpfen, damit wir es umsetzen können.
Genau.
Wenn da halt irgendwie, das sind ja immer diese Widersprüche.
Genau. Und dazu noch das Mäzentum. Ich hänge jetzt tatsächlich gerade noch fest. Ich wollte jetzt mal kurz gucken hier auf meinem kleinen Telefon. Was denn läuft denn in Hamburg an der Staatsoper? Parzival. Da gibt es natürlich Ballett. Pik Dame, Tchaikovsky ist jetzt nicht, ist Arctic auch nicht so oft gespielt. Ne, die machen hier wenig. Endstation Sehnsucht ist aber ein Ballett nach Tennessee Williams. Weiß nicht, was da für Musik läuft. Ich wollte nur mal so gucken, was denn da so. Philharmonisches Konzert, Beethoven und Who, habe ich nie gehört. Weiß nicht, wer das ist. Aber das stimmt natürlich vollkommen. Oft ist es im klassischen Konzert so, es gibt zwei Klassiker, nach der Pause eine Symphonie und so eine Uraufführung.
Ja,
wenn damit überhaupt. Man, da, genau, wenn überhaupt.
Die sollte man aber nicht ans Ende des Konzerts tun, weil dann leert sich,
ja, genau, sich die Ränge. Das ist so ein Zugeständnis. Ja. Aber du hast, also ich finde das total richtig. Auch hier findet nicht wirklich so eine altruistische Förderung statt, wo man sagt, wir wollen einfach nur möglichst die Nische fördern, sondern auch hier wird ein Publikum bedient.
Ja.
Richtig. Also ist natürlich wahrscheinlich auch eine einfache Wahrheit, aber es ist nur gut, dass man mal so
aufsichtbar. Ja, aber jetzt gehen wir nochmal zurück ins 19. Jahrhundert. Dieses Rauskristallisieren und das Definieren von Hochkultur hatte ja schon damals den Zweck, irgendwie dahingehend die Musik darzustellen, das Bestmögliche. Damit wird ja Herrschaft auch legitimiert.
Ja.
Ne? Du folgst dem Herrscher, weil er der bestmöglichste Herrscher ist. So.
Ja.
Und das scheint ja mittlerweile nicht mehr dann der Fall zu sein, wenn man mittlerweile sagt, nee, wir müssen uns schon dann irgendwie an so strategischen Marktmechanismen irgendwie orientieren. Ich weiß, es wäre ja irgendwie legitim, wenn man sagt so, ja, wir schmeißen die ganze Kohle dahingehend raus, damit wir einfach die besten Komponisten fördern, die besten Musiker, die Performer irgendwie da ausbilden können. Und das würde ja irgendwie Sinn machen, aber das muss man sich ja schon mal die Frage stellen, warum sind die dann immer nackt? Und warum sind, also das kann ja irgendwie nicht sein, so dass, wenn dann auf einmal die gleichen Gesetzmäßigkeiten wie auf dem gemeinen Popmarkt irgendwie gelten. So. Also das ist doch irgendwie merkwürdig. Genau.
Ja, aber ich bin jetzt aber immer noch nicht am Punkt, finde ich immer noch nicht klar, was heißt denn das jetzt? Willst du jetzt eh oder willst du
nicht? Pass auf, wir kommen noch dazu.
Okay,
ich will eigentlich eh. Okay. Ich bin mittlerweile Fan.
Okay.
Ich hatte ja eingestiegen mit der Frage, warum regt uns das eigentlich auf? Weil es ist ja wirklich so, dass die Leute, die jetzt quasi als E-Musik gelistet sind und noch leben, die davon jetzt wirklich profitieren würden, das sind wahnsinnig wenig Menschen in Deutschland, die jetzt wirklich von ihren E-Kompositionen über die GEMA nennenswerte Einnahmen machen könnten. Eben weil halt die Aufführungspraxen halt dann irgendwie dann doch einfach anders sind. Deren Musik wird fast nirgendwo gespielt. So.
Wie meinst du, man könnte eigentlich sagen, lassen wir das doch so, das sind doch eh nur Peanuts, die kriegen?
Wäre eine legitimer Punkt.
Ja, finde ich auch. Ja, ja. Also könnte man
oder in die Diskussion gehen. Wir hatten gerade den Konzertmarkt so ein bisschen dargestellt, wie er halt in der Klassik vorzufinden ist. Oder man sagt, ja, hallo, vielleicht brechen wir das mal ein bisschen auf und trainieren das Publikum dahingehend, dass wenn sie Hochkultur wollen, sie halt dann auch so stattfinden muss, wie wir uns das ursprünglich mal vorgestellt haben. Also nämlich mit dem Besten der Besten und nicht mit irgendwie so komischen Pop-Hybriden. Und
wir reden ja auch über zwei verschiedene Förderungen, nicht, dass wir es, also ist ja eigentlich, müsste es klar sein, wer aufmerksam zuhört, aber es gibt die Kultursubvention, die Orchester finanziert und die Häuser und die GEMA, die Komponisten subventioniert. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, ja, wieso, wenn ihr als GEMA die E-Musik fördert, dann könnte man ja auch genauso gut sagen, Musiksubvention für Orchester nur, wenn ihr den ganzen Tag Uraufführung spielt.
Ja.
Vielleicht gibt es ja auch sogar sowas, ich weiß das gar nicht. Auch gefährliches Halbwissen, bitte Rückmeldung. Ich glaube, am Sprechtheater gibt es sowas. Da gibt es Förderung für Uraufführungen. Gibt es vielleicht auch in der Klassik, weiß ich nicht. Aber genau, also es ist aber, widerspricht ja trotzdem nicht denen, dass es da trotzdem eine, dass die Aufführungsmöglichkeiten gar nicht so
da sind.
Gar nicht so viele
von. Für die E-Komponisten, über die wir uns jetzt auch reden, weil sie achtmal mehr Tantiemen bekommen, wenn ihr Stück aufgeführt wird.
Ja, wenn dann mal, genau.
Ja.
Also warum eigentlich überhaupt aufregen über diese?
Könnte man mal drüber nachdenken?
Lass ihn. Lass ihn 12 Tonnen.
Aber die Aufregung geht ja dahingehend weiter, dass halt anhand dieser Gesetzmäßigkeiten U und E eingeteilt wird und wahnsinnig viele Fördergelder generell ausgeschüttet werden und die zu einem Verhältnis, die natürlich für die U-Musik zum Nachteil ist. Und da stellt sich natürlich dann schon die Frage als Liebhaber eines Jazzclubs, wie zum Beispiel den Donau, der irgendwie, wo ich irgendwie dann in meiner Timeline mitbekomme, die müssen vielleicht irgendwie schließen, weil sie irgendwelche Förderungen nicht mehr bekommen. Auf der anderen Seite wissen wir über Sir Simon Rattle, der bekommt dann irgendwie sechsstellige Gagen für irgendwelche Gastspiele und so. Das ist halt eine Ungerechtigkeit, die sich auch anhand dieser Trennlinien von U und E deutlich offenbart.
Genau, eine Verhältnismäßigkeit. Ja. Denn, genau, das kann man so sagen, die Abendgagen von manchen Protagonisten der Klassik-Szene, der ernsten Szene. Wir meinen jetzt nicht Komponisten, sondern Performer, Dirigenten, Solisten. Die Abendgage dieser Leute, die aus in Deutschland aus diesen staatlichen Töpfen gezahlt wird, meinetwegen mit einem Stiftungsanteil oder sowas, aber theoretisch kauft ein Orchester mit seinem Budget auch Solisten ein oder ja. Dirigenten. Das, was Sir Simon Rattle jetzt, den haben wir jetzt, was der da verdient am Abend, das würde einer ganz kleinen Spielstätte, egal jetzt ob für Pop oder Jazz oder so, es kann meinetwegen auch ein 100 Leute Popclub, diesen Club übers Jahr retten.
Genau.
Ja. Tagesgage.
Tagesgage.
Ja, darüber sprechen wir. Also deswegen,
das sind die Missverhältnisse.
Ja, deswegen nach wie vor dieses Gezicke von uns und wieso können wir nicht endlich die Schnauze halten mit E und U. So, und deswegen ist natürlich eine Abschaffung von E hat eine Signalwirkung zu sagen, genau, wir subsumieren und deformieren nicht, oder diskreditieren, muss man besser sagen, nicht eine komplette Musik als unterhaltend, nur weil sie nicht E ist.
Ja.
Und nicht in ein bestimmtes, sehr normatives Raster von E passt.
Ja.
Das ist der Punkt.
Das ist der Punkt. Und der ist auch valide, was wiederum gegen die Abschaffung von E-Musik spricht. Und dieser Punkt ist, finde ich, auch sehr valide. Wenn wir das abschaffen, dann wird alle Musik U.
Ja.
Das ist ja vielleicht sogar eh schon so. Ich meine, wir sehen das in der Klassik, ich habe es gerade dargestellt.
Ja.
Die Klassik wird mittlerweile offensichtlich auch eher so eine Art U oder muss sich auf jeden Fall an diesen Gesetzmäßigkeiten orientieren.
Ja.
Und wir beide sind große Liebhaber von Musiken, die nicht unbedingt die Möglichkeit haben, am Markt teilzunehmen.
Ja.
Und wir wollen, dass sie besteht. So.
Ja.
Und wir wollen nicht, dass alles nur jetzt irgendwie darauf angewiesen ist, so ausgerichtet zu werden, dass es halt irgendwie ein Publikum findet, was groß genug ist, damit die Leute halt arbeiten können.
Genau.
Was schwer genug ist, selbst wenn du ein Publikum hast. Ich spreche da aus eigener Erfahrung.
Ja.
Also selbst wenn du einigermaßen viel spielen kannst und ein Publikum hast und so. Also ich kenne das sowohl von mir als auch von, es gibt mal auch eine Folge von uns, kann man nachhören über das Touren und so, dass das alles gar nicht so leicht ist, selbst wenn es Leute gibt, die zu deinen Konzerten kommen.
Also Whirlpool hast du nur hier im Hotel. Zu Hause
natürlich
nicht.
Hier ist alles mega enttäuscht.
Aber, aber zu Hause hast du keinen Whirlpool, das kann man nochmal auch sagen, den Impros, weil du nicht gar nicht so reich bist.
Ich bin natürlich mega reich.
Also gut, du könntest einen haben, aber du willst nicht. Nein, also wie gesagt, es ist nicht. Auch mit funktionierenden Projekten.
Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht das beste Beispiel, aber ich meine, wir kennen ganz viele Leute aus unserem Umfeld, können eigentlich ein großes Publikum nachweisen und die schimpfen trotzdem.
Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt auch, wir gehen mit der Eisenbahn auf Tour im Herbst. Ja. Und wenn du dir da mal so einen Kostenvoranschlag für einen Nightliner holst, okay, auch jetzt wieder abgehobene Diskussion, aber so da staunst du Bauklötze, also was Touren kostet.
Ja.
Und dann überlegt man sich das auch doch nochmal, ob man wirklich Nightliner fahren will.
Ja, und vor allem hast du das Risiko, das ja immer am Markt hängt. Also wenn du weißt ja nicht, ob du musst ja investieren und weißt ja nicht, ob es klappt. So, Sir Simon Rattle kriegt einfach seine Gage, ganz egal, wie viele Leute da in der Reihe
sind. Ja, das ist natürlich auch so eine Errungenschaft, dass wenn du jetzt im Orchester spielst, dass man sagt, das sind Leute, die haben feste Arbeitsverhältnisse.
Ja.
Ist ja auch, hat ja auch Vorteile. Krankenkasse, Rente.
Finde ich nicht, genau.
Lohnausgleich im Krankheitsfall. Also, das muss man mal sagen, diese Abschaffung von E. Ich glaube, diese Leute, die jetzt abschaffen wollen, die Protagonisten, die sich dafür stark machen, ich unterstelle denen jetzt nicht, dass die einfach wollen, dass die GEMA weniger Geld ausschüttet, sondern es ist ja immer das Argument, wir wollen als GEMA das als Chance sehen, Förderung mal neu zu denken.
Ja.
Also bestimmte Musiken zu fördern durch neue Kategorien.
Genau.
Ich weiß auch gar nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird. Es gibt, ich glaube, es ist vorher, ich glaube, man kann sich bis zum 9.5. registrieren für die GEMA-Vollversammlung am Wochenende drauf, da kann man auch digital teilnehmen.
Ja.
Und dann da mit abstimmen.
Genau.
Ich habe da schon geliebäugelt mit.
Ob ich auch.
Ja,
ich auch.
Sollen wir das mal machen, investigative Journalisten?
Wann ist denn das?
Ich glaube, dieses Wochenende 14., 13., 12., irgendwas im Mai.
Ja, sprechen wir gleich nochmal auf Mike.
Ja.
Jedenfalls, genau. Wir haben diese Problematik ist jedenfalls ja in der, Anführungsstrichen, DNA der GEMA ja schon enthalten.
Ja.
Also in den Gründungsideen durch Richard Strauss. 1903 gründete er die AFMA, weil er merkt, so, ey, die ganze Zeit wird mein Mega-Hit aufgeführt, ich möchte irgendwie daran beteiligt werden.
Ja.
So.
Ja. Klingeling!
Genau. Und 1915 gründet sich die Genossenschaft, also die GEMA, heißt damals auch schon GEMA, aber das G steht nicht für Gesellschaft, sondern für Genossenschaft.
Ja.
Und die macht keinen Unterschied zwischen U und E.
Ah.
Also es ist eine konkurrierende Gesellschaft, Genossenschaft zur AFMA, die diesen Unterschied macht. Und unter Goebbels, der dann die Stagma gründet, oder unter ihm wird sie gegründet, wird die GEMA und die AFMA zusammengeführt. Und da ist es dann so, dass es diese beiden Unterschiede natürlich wieder gibt.
Ja.
Von E und U. Dafür bedanken sich viele Komponisten bei Goebbels, wie zum Beispiel Karl Orff.
Ja.
Er sagt, danke Goebbels.
Stimmt, den haben wir jetzt wahnsinnig oft schon über Nazis geredet. Ja. Karl Orff ist ja tatsächlich einer der wenigen Komponisten, der auch heute noch populär ist. Also jeder kennt seinen großen Smash-Hit, Kamina Burana.
Ja.
Und das ist tatsächlich ein Komponist, der unter auch in Nazi-Deutschland
gern performt.
Ja, genau. Ja, genau. Weil das auch ja so ein bisschen das auch, glaube ich, ganz gut so Mittelalter-Kram. Ach, was weiß ich.
Ja. Was Nazis ist. Ja, aber so einen gewissen Mittelalter-Wikinger-Kitsch, das ist doch alles immer
richtig. Genau. Wobei, Karl Orff vielleicht gar nicht so uninteressant. Es gibt natürlich diese Orff-Instrumente, das sind so einfache Schlaginstrumente. Der ist ja wichtig als Musikpädagoge.
Ja.
Also wenn man in der Grundschule auf so einem Xylophon, einzelnen Xylophon-Balken rumballert, ich glaube, das ist auf Karl Orff zurückzuführen. Also okay. So Schlaginstrumente. Und dann hat er auch später noch Kamina Burana weitergeführt. Und da geht es dann aber irgendwie um die Griechen und die Römer und so. Also der ist dann noch mehr in diese Mystik eingetaucht. Aber ohne, dass ich da wirklich im Werk fest bin. Aber ganz interessanter Typ. Genau, aber Karl Orff.
Und dann kommt es halt zu diesen Widersprüchen. Ich glaube, die GEMA wird dann neu gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg oder so. Und dann kommt es halt zu diesen Widersprüchen. Das ist halt wie zum Beispiel den Gershwin-Brüdern. Die sind dann einmal dann irgendwie Upgrade. E-Musik und waren vorher U-Musik und so. Es gibt dann also gewisse Upgrades und Downgrades. Anhand dieses Chaos stellt sich ja schon die Frage, wie lässt sich das auflösen? Ja. Weil es ist ja irgendwie ärgerlich, so, dass wir auch so auf Kultur blicken.
Ja.
Das ist doch irgendwie, ne, also es ist ja auch so, dass selbst die neue Musik, die fast nie aufgeführt wird, irgendwie ein Förderungsbudget hat, was noch 20 Mal so hoch ist wie das für die Jazzmusik.
Ja.
So. Und über die klassische Musik, das ist, glaube ich, 360 Mal so groß oder so. Also das ist irgendwie, das sind wirklich ganz andere Summen. Ja. Und es ist ja irgendwie ärgerlich, dass der Blick auf Kultur, da rede ich mal, wenn du mal mit älteren Leuten redest oder ne, Leuten im Alter unserer Eltern oder so, die haben ja auch, die sind ja total geprägt immer noch von dieser Vorstellung von, es gibt diese gute Kultur, die irgendwie höher ist, die braucht länger Zeit, um zu entstehen, das ja auch ein oft genanntes Argument ist für der E-Musik-Komponierenden. Mhm. Ja, das braucht einfach länger, um das zu komponieren. Ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn man sich mal so alternative Notationen ansieht, die gerade denken, das könnte ich auch in einer Minute machen, wenn da irgendwie so eine Rennbahn gezeichnet wird.
Ja, schöne Grüße, da sagte ein Kollege neulich von mir, dass er ein bestimmtes Notensatzprogramm nicht so gut findet, weil man da bestimmte Notationssymbole nicht hat.
Ja.
Die ich noch nie benutzt habe und auch gar nicht weiß, was die bedeuten. So mit der Seite auf die Geige knallen und so.
Aber musst du wahrscheinlich ein Kompositionsstudium absolvieren.
Ich glaube ja.
Genau, und wir sind nach wie vor irgendwie davon geprägt und es ist ja Teil unserer Lebensrealität.
Ja.
Ne? Wir wissen, was im Konzerthaus stattfindet und was nicht und solche Sachen. Und irgendwie, wir beide sind natürlich U-Musiker, voll und ganz und identifizieren uns damit auch. Aber irgendwie ist es natürlich ärgerlich, dass wir irgendwie 112 Folgen machen müssen und uns irgendwie immer ein bisschen kleiner fühlen als die anderen und so. Du meintest, dass der große Komplex ja hier auch aufgearbeitet werden muss.
Nee, ich frage mich so ein bisschen, warum wir da permanent drüber reden. Und ich möchte aber auch gerne auch die Popmusik reinholen.
Ja.
In dieses ganze Thema.
Absolut.
Weil, ja, ich finde, es gibt diese Kategorie Nische, es gibt diese Kategorie Starthilfe. Trotzdem, die wirtschaftliche Realität ist so, dass wenn Geld verteilt wird, dass man dann sich schon wünschen würde, dass da auch alle Genres beachtet werden.
Ja, erst recht Genres, die es am Markt schwer haben.
Genau.
So, daher, Seliger fordert nun eine Neudefinition der ernsten Musik. Und das ist jetzt mal ganz interessant, darüber nachzudenken. Also nicht wie, er meint nicht so wie klassische Musik, das hat sich überholt, die sich ja mittlerweile auch am Markt orientieren muss. So, wir hatten über die nackten Protagonistinnen geredet. Mhm. Oder andere vermeidbare Darsteller von Musik. Er fordert auch ein diverseres Spektrum als die großen Bs natürlich.
Ja.
Kein Kanon, der einer bildungsbürgerlichen Elite zur Selbstvergewisserung des eigenen Standes dient, sondern Werke, die uns über ihre Aktualität aufmerksam und wachsam machen, Trost spenden, zueinander finden lassen, uns bilden oder uns etwas über unsere Existenz verraten. Und jetzt bringt er drei Kriterien für eine Neudefinition der E-Musik.
Ich mache mal den Paukenschlag rein.
Ja, danke. Und mal gucken, ob uns das weiterhilft. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja. Ich finde es aber interessant. Punkt 1, Wahrhaftigkeit. Und dabei geht es nicht darum, Wahrheit zu vermitteln, sondern dass man sie bedingungslos sucht.
Habe ich schon nicht verstanden.
Ja, lass mal kurz ein bisschen weiterlesen.
Ja, okay.
Ernste Musik lässt Wahrheiten entstehen. Das ist
ein Satz, den Hegel wohl mal gesagt hat über Ästhetik. Daher kann es auch nie um Kommerzialisierung gehen. Die Wahrheit gibt es ja schon und kann nur beschrieben werden. Musik sagt nach Schönberg nur durch Musik Sagbares aus. Allein darin schon besteht ein Teil ihrer Wahrheit und Einzigartigkeit. Und diese Wahrhaftigkeit unterscheidet sich diametral von der heute gängigen Forderung nach Authentizität. Wahrhaftigkeit und der Suche nach Wahrheit sind wesentlicher Teil einer Haltung. Authentizität dagegen feiert den bloßen Schein, also ein Nichts. Finde ich eben ganz interessant. Aber was das jetzt genau bedeutet, was ist denn jetzt wahrhafte Musik?
Ja, ich ringe gerade mich da überhaupt drauf einzulassen, weil mein erster Impuls komplette Abwehr ist. Weil ich denke, was ist denn das für ein Schrott? Aber sag mir, hast du vielleicht schon Gedanken drüber gemacht? Also
mir ging es so ein bisschen ähnlich wie dir. Ich hab auch gedacht, ja, das scheint mir ein Kriterium zu sein, das wahnsinnig weit offen definiert ist, damit am Ende irgendwie wieder darüber entscheiden kann, ob bestimmte Musik dieses Kriterium erfüllt oder nicht. Also es ist wirklich für mich auch sehr schwammig. Es gibt noch zwei weitere, vielleicht kommen wir ja dem auf die Spur, vielleicht geht es auch um so eine Gemengelage. Zwei ist zum Beispiel der Anspruch, zeitloser Charakter der Musik. Das finde ich ein bisschen leichter
nachzuvollziehen. Keine Synthesizer.
Aktualität unabhängig vom Entstehungsdatum. In jedem Fall fordert sie aber eine intellektuelle Auseinandersetzung. Die Kunstwerke sollen das Hier und Jetzt spiegeln, gleichzeitig aber auch das Allgemeine der Entwicklung der Menschheit. Eine Widerspiegelung der Welt des Menschen und klare Positionierung gegen das Gefühl der Sinnlosigkeit. Ernste Musik hat einen Anspruch an uns. Wir können diesen Werken nur begegnen, wenn wir uns mit ihnen auseinandersetzen, statt sie einfach passiv zu rezipieren.
Ja, gut, okay, ja.
Also auch wieder recht offen. Also was genau heißt das? Muss ja auch wieder irgendjemand dann dastehen und entscheiden, ist das etwas, was meinen Geist beflügelt? Oder ist das etwas, was ich so nebenher hören kann? Weil darum scheint es zu gehen. Es darf nicht etwas sein, was passiv rezipiert wird. Also das ist dann per se gleich...
Ja, aber das klingt wirklich so, als würde da so ein älterer Herr nach zwei Flaschen Rotwein so von sich selbst gerührt abends da so mit schwitzenden Fingern da irgendwie irgendwelche so pseudotiefsinnigen, kitschigen Sätze hinschreiben. Also ich probiere mich drauf einzulassen.
Ich wusste, dass das diese Reaktion bei dir auslösen wird, weil ich stand da eben ähnlich vor wie so ein Auto und dachte so, ja gut, auch das klingt für mich wieder so, dann am Ende sitzt da eine Kommission von 3-4 Leuten, die diese Punkte abarbeitet und dann halt nach ihrem eigenen Gutdünken sagt, ja, das ist doch mit dem deckungsgleich. Deswegen ist das jetzt ernste Musik.
Also das ist ja völlig grotesk, von einer Musik zu fordern, immer aktuell zu sein, aber nicht zeitgeistig.
Ja.
Also das sind, ich habe das auch, glaube ich, wahrscheinlich wieder nur so halb verstanden, aber eigentlich soll man Instant-Klassiker komponieren, die jeden Zeitgeist und jede Mode überdauern.
Das kannst du ja aber vor allem erst im Nachhinein feststellen.
Ja, das ist ja völlig absurd. Also das klingt für mich exakt wie Satire. Ich verstehe, also was ich verstehen kann, ist die Kommerzialität. Das finde ich auch einen hehren Anspruch zu sagen, ja, wahrscheinlich tut es der Kunst gut, vielleicht sich von Marktmechanismen freizumachen
und
sowas wie einen individuellen Ausdruck zu finden. Und natürlich auch eine Musik, die den Anspruch hat, dass man der auch aktiv zuhören kann. Ja, dem kann ich irgendwie folgen.
Ja.
Aber das reicht mir jetzt noch nicht für E. Also,
gehen wir mal weiter.
Es geht noch
vom Kotto. Es geht noch den dritten Punkt.
Oh, Gott, so.
Ja, ja. Dritter ist nämlich etwas widersprüchlich dazu, sagt er auch selber, Allgemeinverständlichkeit. Das ist ein wichtiger Widerspruch. Trotz möglicher Unverständlichkeit durch den jeweiligen Anspruch der Musik muss sie verständlich bleiben. Es muss eine kommunikative Ebene zu jedermann bestehen. Beispiel Mozart, der betont ausdrücklich, dass seine Werke so unverständlich sein sollen, dass sie kein vernünftiger Mensch verstehen kann, aber dabei oder gerade dadurch eben verständlich sind. Allgemeinverständlichkeit bietet sich keineswegs an den Zeitgeschmack oder an eine mangelnde Bildung an, sondern anders als eine Musik, die Menschen irgendwo abholen soll. Es ist wichtig, dass man das Publikum nicht da abholt, wo es sich gerade befindet, sondern dass man es fördert, indem man es fordert. Klingt eben nach Friedrich Merz. Gott. Allgemeinverständlichkeit darf keinesfalls mit der kleinkarierten Sehnsucht nach einfacher Verständlichkeit oder nach Wohltemperiertheit verwechselt werden. Darf einer je behaupten, die Werke Mozarts oder Schönbergs Buch der hängenden Gärten
oder Mahlers Sechste verstehen zu können. Die Werke der ernsten Musik sind allgemein verständlich in einem Sinne, dass sie uns fordern, zur Begegnung einladen und nach unseren Antworten verlangen.
Puh. Also ich muss jetzt dann, also ich habe ja mich vorhin schon kurz spitz über Helmut Lachemann geäußert, nicht weil ich irgendwie die Musik doof finde, sondern weil ich so ein bisschen genervt bin. Danke an meine Mutter, die kann nämlich hinter die FAZ-Paywall, hat mir ein Kommentar von Helmut Lachemann. Helmut Lachemann mittlerweile...
Ach, das ist dieser Artikel aus der Welt, den habe ich ja auch gelesen.
Aus der FAZ, Entschuldigung.
Ganz schrecklich, nicht zu lesen auch.
Zu verstehen. Da oszilliert nämlich auch ein, was weiß ich, 90-jähriger Helmut Lachemann darüber, dass U und E einfach zwei verschiedene Sachen sind. Und ein Satz, der so hängen bleibt, der passt nur einfach sehr gut zu diesem Mozart-Ding. Genau, bla 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 bla. Doch, ich lese mal den ganzen Absatz über. Diese beiden Dienste an den Menschen in einen Topf zu werfen, also unterhalten und ernst, E und U,
ja,
zwei völlig verschiedene Sachen, und deren unterschiedliche Substanzen per Mehrheitsentscheidung zum Nachteil der E-Musik zu verwischen, da geht es um diese GEMA-Abstimmung, die kommt, zu verwischen und die mit ihr Verbundenen zu schädigen, indem deren Beiträge dem geistlosen und blinden Mechanismus von Angebot und Nachfrage ausgesetzt werden. Ja. Fair. Er sagt, was er im Prinzip nur sagt, U und E nicht vermischen, weil man würde dann quasi die Musik dem Markt zum Fraß vorwerfen, dem sie nicht gewachsen sind. Das hält er nämlich für verantwortungslosen Missbrauch des Vorteils der Mehrheit, gleichgültig gegenüber dem damit ergehenden gespenstischen Signal an unsere Kulturgesellschaft, an die darin Verantwortlichen, an die der Kunst zugeneigten Veranstalter, Erzieher in den Schulen und Hochschulen, im Elternhaus, gleichgültig und unbelehrbar und auch im Rückblick auf die Opfer und Schicksale jener Kunstschaffenden. Also nochmal richtig auf die Tränendrüse gedrückt. Ja. Genau, also eigentlich ist man ein Faschist, wo die Mehrheit einfach rüberbügelt über
das Interesse. Das sind also Totschlagargumente.
Genau, ja, das haben wir schon.
Hatten wir schon gehabt. Man ist demokratiefeind, wenn man das irgendwie mal zur Sprache bringt.
Und jetzt kommt es nämlich. Schicksale jener Kunstschaffenden, sei Bach, Beethoven, Schubert, Bruckner, deren Werke, geschaffen ohne Rücksicht auf den Geschmack der Zeitgenossen, inzwischen als opulente Wirtschaftsfaktoren ihren Nutzern einen materiellen Wohlstand ermöglichen, von dem sie selbst nie zu träumen gewagt haben. Er sagt halt, dass Bach, Beethoven, Schubert, Bruckner ihre Werke ohne Rücksicht auf den Geschmack der Zeitgenossen geschaffen hätten. Was ich für ein Gerücht halte. Ja. Natürlich sind diese klassischen Komponisten Kinder ihrer Zeit und die haben auch... also
so. Aber das steckt ja jetzt hier auch so ein
bisschen. Genau, deswegen komme ich ja drauf. Ja. Deswegen, also ich habe auch, also das ist irgendwie so der Satz, der mir am meisten hängen geblieben
ist. Ja, und dann ist halt die Frage, kannst du dann immer erst über U- und E-Musik entscheiden, wenn irgendwie Dekaden ins Land gegangen sind oder was, damit du irgendwie feststellen kannst, ob das irgendwie zeitlos irgendwie immer noch anerkannt ist oder nicht. So, also weil es ist doch irgendwie eine merkwürdige Vorstellung von Kultur, dass du halt gleich irgendwie erkennst bei der Entstehung eigentlich, ob das jetzt irgendwie etwas ist, was zeitlos Gültigkeit hat.
Ja, das funktioniert natürlich auch nicht, weil natürlich diese 70 Jahre nach dem Tod des Komponisten Frist ist dann wahrscheinlich abgelaufen, wenn man die Leute in die E-Musik einteilen würde. Also genau, aber wir haben hier wirklich mit, ich steige da so ein bisschen aus, muss ich sagen.
Ja.
Und ich bin genervt. Also von Herrn Lachemann im Speziellen, weil er weiß gar nicht, was U-Musik ist.
Genau.
Und er erkennt da auch nicht irgendwie eine Diversität drin.
Ja, das ist bei Seliger anders.
Ja.
Muss man sagen, weil er möchte ja am Ende, also wie gesagt, die Kategorien sind für mich nicht nachvollziehbar. Es klingt für mich auch so ein bisschen so, als würde da, gibt es da so einen Bedauern darüber, dass sich das Gatekeepertum irgendwie so verschoben hat und so. Und man eigentlich, ich habe das Gefühl, man wünscht sich da so ein bisschen zurück, dass so 3-4 Journalisten und Leute aus so bestimmten Szenen irgendwie in der Mutter zusammenhängen und sich dann irgendwie darüber austauschen, welche Musik jetzt förderungswürdig ist und nicht. Und man bedauert so ein bisschen, dass sich das irgendwie, dass sich der Einfluss der alten Gatekeeper so ein bisschen aufgeweicht hat.
Vielleicht ist das auch einfach alles nur so nebulös formuliert, um diese Kategorien obsolet zu machen.
Ja, er sagt natürlich, um das zu verteidigen, dafür braucht es halt Bildung. Also die Sprache kann ja auch nur verstanden werden, wenn man sie lernt. Ne? Erst recht ein Gedicht zum Beispiel und so. Und das sieht er, glaube ich, dann, ich glaube, so, bei Musik möchte er das, glaube ich, so ähnlich argumentieren. Das heißt, erst ab dem Zeitpunkt, wo wir wirklich viel über Musik wissen, können wir quasi diese Kategorisierung vornehmen. Mhm. Hat auch eine leicht elitäre Komponente wieder. Und das ist halt die Frage, wollten wir da nicht irgendwie weg? So, der Unterschied zum Lachemann ist, dass er sagt, Jazz, Rock und Pop können durchaus da auch sein. So, also diese neue Unterscheidung, die er da meint, ja, bestens formuliert, ja, zu haben.
Findet er bei Pink Floyd.
In ernste Musik und in Unterhaltungsmusik hilft uns
Radiohead.
Hilft uns, ohne jeden Dünkel und ohne jede Arroganz Musik nach ihrem Sinn und Zweck zu unterscheiden. Die breit vorhandene ernste Musik in der Pop- und Rockkultur, beim Jazz oder bei Singer-Songwritern kann so nicht länger von einer Kamarilla aus Musikfunktionären, Verwertungsgesellschaften und Bourgeoisie als U-Musik abgetan werden. Mhm. Das finde ich fortschrittlich, da bin ich natürlich bei ihm. Durch die Unterscheidung in ernster Musik und Unterhaltungsmusik erhalten wir auch ein sinnvolles Gerüst der staatlichen Musikförderung, das ergänzt wird um das Kriterium, dass nur solche Musik gefördert werden sollte, die ohne Förderung nicht existieren kann. Das ist ein Punkt, den ich auch schon öfter mal in diesem Podcast gebracht habe.
Ja.
Ja. Finde ich nicht schlecht. Musterbeispiel ein Sinfonieorchester oder ein Opernhaus, aber eben auch einzelne Formen des Jazz, besondere Formen der Popkultur, während einer an ihrem eigenen Erfolg orientierte Popmusik, die auf Quote schielt, von einer Förderung per se ausgeschlossen bleiben muss. Die staatliche Initiative Musik wird neu gedacht und strukturiert werden müssen. Das finde ich ein guter Punkt. Also das finde ich ja irgendwie interessant. Also Musik, die darauf abzielt, und du kannst, glaube ich, Kriterien da durchaus festmachen, wobei ich jetzt, nachdem ich das so kritisiert habe, mich auch schwer tun würde, das selber eine Definition vorzunehmen. Ja. Aber es gibt ja Musik, die darauf abzielt, am Markt teilzunehmen. Wenn die in gleichermaßen beteiligt wird an Förderungstöpfen wie Musik, die das, diesen Anspruch gar nicht hat, also das Anspruch, dieses Ziel gar nicht hat, aber einen Anspruch in gewisser Weise vorweisen kann, also auf, es gibt ja irgendwie eine, meinst du nicht, gibt es keine Kriterien, kannst du nicht so einen intellektuellen Gehalt von Musik ausmachen, ist das nicht möglich? Also ich glaube ja schon.
Ich bin da auch froh, dass wir da mal so einen richtigen Dissens haben, weil es für mich das wirklich ausschließlich Zwietracht sieht, weil ich kann dir das auch aus meiner Sicht relativ einfach auch diesen Widerspruch zwischen Musik, die am Markt bestehen kann und nicht, kann ich dir relativ einfach, also da kann ich so gegen argumentieren, dass zum Beispiel, es gibt ja diese Initiative Musik, die machen Tourförderung, Labelförderung, ja, das machen die nur bis zu einer gewissen Größe und du kannst als Band nur 2 Platten fördern und wenn du eine dritte Platte hast, dann hast du es entweder geschafft.
Felix, wir wissen beide, dass diese Regeln immer wieder umgangen werden können mit allem möglichen.
Völlig richtig.
Also
das ist aber nur so ein Beispiel dafür, dass es erstmal so gedacht ist. Ja. Wenn man bringt ein Debütalbum, das wird gefördert. Man kann Förderung meinetwegen nur beantragen bis zu einer gewissen Wirtschaftsstärke, so wird es auch sein.
Ja.
Und das andere ist, wo spielen kleine Bands, egal ob die jetzt, oder kleine Künstlerbands gibt es ja nicht mehr, egal ob die am Markt bestehen oder nicht, die spielen in kleinen Bierstätten.
Ja.
Also wenn du das Logo in Hamburg förderst,
ja,
und dann spielt jemand irgendwann in der O2 Arena,
ja,
wird er nicht mehr die Förderung im Logo in Anspruch nehmen. Und wenn er sein Leben lang im Logo spielt, wird halt immer in dieser geförderten Struktur spielen, ja, können. Also so einfach ist das für mich.
Also man kann es einfach an den Spielstätten ausmachen.
Zum Beispiel, das ist jetzt nur so ein Beispiel, oder meinetwegen auch, du hast 3 Versuche und dann wird dein, also keine Ahnung, dünnes Eis, aber wenn jetzt jemand 10 Alben macht, die er immer wieder, ja nee, okay, ich ruder zurück. Genau, wenn es eine Musik ist, die, ja, ganz kommen wir nicht drum rum, aber nochmal an den, dieses Spielstättenargument ist, es ist, wenn man eine Kultur in einem bestimmten Rahmen förderst, das heißt kleine Spielstätten, wenig Umsatz, also in so einem Zusammenhang, ist es mir auch egal, was da für Musik gespielt wird.
Mhm.
Wenn ich mich hinstelle, und da können wir auch gern unterschiedlicher Meinung sein, und sage, du ja, du nicht, du hast einen Major-Akkord, du hast nur einen Dur-3-Klang, du hast einen Fünfvierteltakt, du nur 4, wo komme ich da hin?
Ja, ich glaube, ich gehe da so ein bisschen mit, anhand der Spielstätten sowieso. Aber genau, es ist halt die Frage, wenn jetzt ein Künstler sein 10. Schlageralbum aufnimmt, ja, ist dann irgendwie nicht Ärger berechtigt, wenn man sagt, so, ja, der greift immer noch die gleichen Fördermittel dafür ab. Obwohl, ne, das ist ein...
Ja, da bin ich auch eben gerade in den Stocken gegangen.
Ja, weil es Musik ist, die halt natürlich darauf abzielt, irgendwann wirklich steil zu gehen und wirklich, ja, die Kohle zu machen. Und dann ärgert man sich dann vielleicht als Indie-Band irgendwie schon darüber, dass halt der die gleichen Begünstigungen bekommt staatlicher Natur. Also das irgendwie, ich finde, das ist irgendwie...
Da hast du völlig recht, ja, da krankt es natürlich auch, ja, wenn man jetzt, das ist so ein bisschen so ein anekdotisches Konstrukt, wenn man sagt, jemand macht ultra kommerzielle Musik,
ja,
Und die, du hörst, also meinetwegen hört man der Musik sogar an, dass die super main, sich an den Mainstream anbietet wie sonst nichts. Und die wird jetzt immer weiter gefördert, weil sie einfach kein Publikum findet.
Ja.
Aber das kommt mir eher vor wie so ein Kollateralschaden von einem System, was natürlich auch nicht perfekt ist, aber...
Es ist ja auch immer wieder so, dass man halt sich irgendwie wundert, was auf einmal am Markt Bestand hat, was man vor 5 Jahren noch gar nicht gedacht hätte. Also, was hatten wir da noch? McKee oder so als Beispiel. Genau. Oder ich erinnere mich auch noch an Zeiten, da hätte man nicht gedacht, dass die dritte Bon Iver-Platte irgendwann mal überhaupt so erscheinen könnte.
Absolut.
Ja.
Klar.
Ja.
Und andere Musik verschwindet im Zeitgeist, die irgendwie vielleicht sperrig ist. Ja, genau, es ist eigentlich nicht auszumachen, was... Also ich finde es ganz schwierig zu sagen, du bist kommerziell.
Ja. Ja, also gut, vielleicht ist es...
Ich weiß es nicht.
Ist die Vereinfachung dahingehend, dass wir einfach sagen, pass auf, die Spielstätten, die müssen ja eh erhalten bleiben, da haben wir alle was von. Ich kann es nicht mehr ertragen, wenn irgendwelche Clubs posten, wir brauchen jetzt hier nochmal Unterstützung und von euch können wir nochmal hier, also ich finde das einfach eine Frechheit. So.
Dass wir in einer Zeit leben, wo diese Clubs
nicht, wo die da, ja, das wo nicht,
das nicht viel, also genau.
Nicht, dass die irgendwie Zuwendung brauchen von Privaten, die brauchen halt Geld, so, aber ich kann es nicht ertragen, dass das mein Problem ist. Ja. So. Ich finde das einfach ganz schlimm und deswegen sollte eigentlich klar sein, ja, und das ist ja vielleicht so ein bisschen dein Vorschlag jetzt, so dahingehend, also jeder, der da spielt, wird einfach über den Club gefördert und über eine anständige Gage.
Ja.
Und natürlich auch da wird es wieder Marktmechanismen geben. Die werden am Ende ja auch lieber Bands buchen, die auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Laden voll ist. Und dann besteht da wieder die gleiche Diskussion. Ja. Ne? Dann hast du natürlich, aber warum dann immer nur ihr kassiert hier Fördergelder? Aber letztlich macht ihr halt dann auch, orientiert ihr euch dann auch wieder am Markt. So, das ist die gleiche Diskussion. Auch da wird es irgendwie schwierig.
Ja.
Aber trotzdem, auf jeden Fall es geht ja erstmal um eine Aufweichung. Des Begriffs E-Musik. So. Also, und dass halt die Fördermittel halt breiter verteilt werden.
Ja, genau.
Und also
ist ja auch cool, wenn man keine Fördermittel. Also, ich möchte auch am liebsten, ich wünsche mir eigentlich Förderung, die ich nicht sehe.
Ja.
Ich möchte eigentlich nicht als Band oder Künstler irgendwie sagen, hier, das habe ich eingenommen, könnt ihr mir was dazu schießen, sondern ich möchte eigentlich in einer Infrastruktur Musik machen, wo ich das Gefühl habe, da läuft alles so vital, dass ich da gut drin funktioniere.
Ja.
Meinetwegen. Aber hatten wir das nicht neulich an anderer Stelle im Off-Mic, dieses Gatekeeper-Tum? Weil es gibt ja immer Gatekeeper.
Ja.
Es ist ja utopisch zu sagen, es gibt nicht, ob jetzt Konzertveranstalter, Radioredaktion, Playlisten. Es wird immer Gatekeeper geben. Es geht ja eher darum, wie kann ich es irgendwie so diversifizieren,
ja, aber das ist,
dass ich möglichst viele niedrigschwellige Gatekeeper habe.
Ja. Genau, weil ich meinte, es gibt hier jetzt so einen Katalog von einer Neudefinition der E-Musik.
Ah ja, genau. Das
und dann das. Muss es aber ja Gatekeeper geben, die darüber wieder entscheiden.
Ja, genau.
Und so, da hast du mir zurückgeschrieben, ja, aber wie sollen wir denn überhaupt ohne ein Gatekeeping klarkommen? Ja,
es muss ja irgendwo
entschieden werden.
Ja, es entsteht automatisch Gatekeeping.
Ja.
Also selbst im AJZ Hameln wird darüber entschieden, welche Punkband da spielen darf. Also das ist Gatekeeping.
Auf jeden Fall.
Weiß ich nicht, ich brauche jetzt auch nicht Tag der offenen Tür in der Elbphilharmonie, wo dann jede Band da mal auftreten darf oder sowas. Also es ist irgendwie auch, da wird es auch irgendwie affig. Natürlich muss ein Programm gestaltet werden oder sowas.
Also
es geht ja nur darum, wie... Und dann ist es natürlich auch so, ich will jetzt hier auch mal, ich möchte auch nicht so vollends so marktsozialistisch argumentieren, sondern natürlich, wenn eine Gruppe irgendwie ankommt, ein Publikum findet, dann hat sie sich das auch verdient, dann beim Hurricane zu spielen oder beim Rock am Ring oder was weiß ich, oder in der Philharmonie oder so. Das finde ich auch richtig.
Absolut. Ich finde, jede Gruppe, die eigentlich, jede Band, die nachweisen kann, dass da, was weiß ich, irgendwie, sagen wir, wir können es ja mal festlegen, die 100 Leute Leute in einen Club bringen kann, so, sollte nicht darüber nachdenken, ob das jetzt irgendwie, ob sie da am Ende drauf zahlen, um das
genau, zu können. Genau. Ja. Also von Leben wird man nicht können, aber.
Aber das sollte irgendwie klar sein,
dass das. Man sollte nicht drauf zahlen.
Also ich finde, das ist immer eine klare Forderung.
Genau.
Also,
ich muss jetzt auch nicht, Achtung, Triggerwarnung, ich muss jetzt auch nicht jeden Scheiß fördern und ich muss jetzt auch nicht irgendwelche Grundeinkommen bedingungslose Künstlerstipendien hier rausschmeißen oder so. Das ist, kann man, also meinetwegen so, aber wenn das Geld da ist. Aber es ist auch völlig okay, dass bestimmte Sachen gefördert werden, die auch bewiesen haben, dass sie irgendwie zumindest ein Publikum haben.
Ja.
Finde ich auch völlig gerechtfertigt. Also es klingt jetzt vielleicht irgendwie...
So schwer ist das dann nicht, finde ich. Ne? Also ich finde es eben, es ärgert mich, dass Clubs, die beweisen, dass da Leute hinkommen und dass da jeden Tag irgendwas stattfindet, was für das gesamte städtische Umfeld irgendwie profitabel ist und halt gut ist, also auch für, was weiß ich, seelische Gesundheit einer Gesellschaft und, dass die irgendwie regelmäßig wieder irgendwie in die Timeline spülen müssen, wir haben hier kein Geld mehr. Und genauso ärgert es mich für Bands, also beziehungsweise es gibt keine Bands mehr, das ist ja schon das Schlimmste an der Sache. Wir sehen die ganze Zeit nur noch Solo-Künstler und Duos, die halt einen Computer mit auf die Bühne bringen. Ist das eigentlich etwas, wie wir uns die Kultur irgendwie vorgestellt haben? Nö, ich will schon Leute sehen, die da miteinander musizieren. Also den Anspruch habe ich. So. Und ich finde es eine Frechheit, dass es das nicht geben kann, aufgrund von ökonomischen, ungünstigen Verhältnissen, die wir halt in der Gesellschaft jetzt zu bemängeln haben. Also das geht nicht so. Das ist eine Frechheit und das ist doch ein recht leichter Katalog. So. Ja. Das sind doch leichte Parameter, an denen wir sagen können, nee, da muss natürlich Geld rein.
Ja. Und wenn das ein Club schafft, irgendwie, weiß ich, dass da mehrmals die Woche 50 Leute, also müssen ja auch nicht mal 100 sein, aber oder meinetwegen auch 100 Leute kommen und sich da Musik anhören, auch dieser Club ist förderungswürdig. Der sollte nicht dann irgendwie sagen, scheiße, wir brauchen Geld. Wir können uns nicht finanzieren.
Am besten kriegt er sogar so viel Geld, dass er halt sich leisten kann zu sagen, nee, ich buche mal lieber die coole Band, anstatt den Schlagertypen, der halt irgendwie den Laden auf jeden Fall voll macht.
Ja,
also das ist ja das Ideal. Am besten hast du sogar so viel Geld, dass die noch nicht mal so krass ökonomisch denken müssen.
Also jetzt sind wir halt immer nur in dieser Kategorie live, also es gibt natürlich immer noch.
Ja, weil das ja auch irgendwie das Thema ist, was uns irgendwie in der Lebensrealität irgendwie umtreibt.
Also nur weil wir über I&U reden, dann ist natürlich, also diese, was weiß ich, gibt es mehr GEMA, also keine, aber das ist auch so ein Riesenfeld, wie rechnet die GEMA ab, wo wird Musik gespielt?
Wie gesagt, das ist ja eigentlich ganz gut entkräftet, also ich finde es vollkommen okay, wenn die paar E-Musikkomponisten irgendwie mehr bekommen als die U-Musikkomponisten, weil wie gesagt, das ist nicht so, dass da irgendwie eine riesengroße Gefolgschaft von Leuten sich wahnsinnig bereichern würde an diesen Ausschüttungen, das stimmt halt so nicht.
Ja, ich finde halt diesen Vorschlag mit dieser neuen Kategorie Konzertmusik oder wie das heißt, du sagst halt, wenn das irgendwo aufgeführt wird in einem bestimmten Ort,
das hatte ich
vor zwei Folgen schon mal erklärt, finde ich das auch legitim zu sagen, da wird mehr Geld ausgeschüttet. Und wenn Helene Fischer dann halt irgendwie in einem bestimmten Ort spielt, dann kriegt die halt auch mehr. Ist mir dann auch nicht so wichtig, weil die würde sehr, sehr, sehr viel mehr GEMA kriegen, wenn die im Westfalenstadion spielt.
Ja.
Weil du kriegst jetzt in keinen dieser Kulturtempel Philharmoniehäuser kriegst du nirgendwo 80.000 Leute rein.
Ja.
Was ist, wie viel da kommen?
Ja, und es entstehen so absurde Situationen, wie zum Beispiel eine Band, die unterschiedliche Komponisten in ihrem in ihrer Riege haben, in ihrer Bandbesetzung, und der eine ist U-gelistet, der andere ist E-gelistet, und dann sagt der E-gelistete, lass mal bitte nur meine Stücke spielen oder beziehungsweise eintragen, ich zahle euch dann ein bisschen was aus. So.
Genau, also
das ist halt etwas, das muss man irgendwie vermeiden.
Das ist ein System unkorrumpierbar.
Ja.
Genau, also aber das ist Urheberrecht, das ist Konzertbetrieb, und sicherlich auch in gar nicht so langer Zukunft werden wir auch mal wieder über Streaming reden. Machen wir aber nicht heute, oder?
Hatten wir nicht vorletztes Mal schon Streaming?
Ne? Ja, es ist nur so, es kam jetzt doch nochmal so ein Buch raus zum Thema Streaming.
Ach richtig, ja, stimmt. Haben wir einen langen Podcast so gehört, aber der ist hinter einer Paywall.
Ja, können wir jetzt nicht über Podcasts reden, die hinter Paywalls sind. Genau, also das machen wir jetzt nicht noch auf, aber ich sag mal, das schwillt auch im Raum.
Alles klar, ja stimmt, das muss nochmal angegangen werden. Ansonsten bin ich jetzt eigentlich erstmal fertig.
Ich bin auch erstmal fertig. Hast du noch eine heitere Note?
Naja, ich weiß nicht, ob das da reinpasst, aber vielleicht schon, weil was ich gelesen habe in der Herbie Hancock-Biografie, ist, dass der A&R, der Manager von Herbie zur Plattenfirma gegangen ist und denen das neue Album vorgespielt hat, vermeintlich, was er rausbringen wollte. Es war ein Major-Label. Und die haben alle gesagt so, das ist echt so krass, ey, das ist nicht marktkonform genug und so. Mhm. Und er meinte, das ist gar nicht das Herbie-Album, das ist die B-Seite von Bitches Brew. Und Bitches Brew war einfach in den Top 10 zu der Zeit. So.
Ja.
Also vielleicht kann man es auch so aushebeln. So. Die Leute wissen manchmal gar nicht, was vielleicht doch so marktkonform sein könnte, wenn man es nur lässt. So.
Ja. Wer was E&U ist, entscheidet eigentlich, entscheiden nicht die Leute selber.
Ja, das spricht wieder so gegen das Gatekeeper-Tum. Am Ende entscheidet das hatten wir vorhin auch gesagt, der Mensch scheint das Publikum vielleicht auch offener zu sein, als man es ihnen zutraut.
Ja.
Vielleicht entsteht, also es gibt ja schon auch hin und wieder so Phänomene, dass halt wirklich, sag ich mal, anspruchsvolle Musik, in Anführungszeichen, sofern man sie als solche definieren kann, aber tatsächlich auch einen Weg findet, im großen Rahmen stattzufinden.
Ja. Also die neue Finch-Asozial-Single, da ist irgendwie auch irgendwie so ein Classic-Sample drin.
Echt?
Ja.
Von Schönberg oder was?
Ich weiß es nicht, irgendwas, irgendwie so Wilhelm Tell-Ouvertüre oder so, keine Ahnung, ich muss ein bisschen mal nachhören.
Das hören wir uns mal an.
Wir sind aber auch ja ein E-Podcast.
Ganz klarer E-Podcast, deswegen ja die geilen Tentieren jede Woche, deswegen müssen wir die ganze Zeit liefern.
Achtfach, genau.
Kriegen wir achtmal so viel wie alle anderen.
Wir haben achtmal so viele Plays. Ja. Also pro Stern, den ihr gebt, pro als 5-Sterne-Bewertung bekommen wir 40 Sterne. Das ist alles mal 8.
Genau.
Im E-Podcast.
Deswegen nochmal ganz liebe Grüße an unseren Sponsor Rolex.
Rolex, genau. Und wie heißen diese Autos?
BMW, Porsche?
Maybach. Achso. Für die schönen Wagen, mit denen wir hier durch Tallinn heizen.
Ja, mega.
Ja.
Alles klar. Dann würde ich sagen,
genau.
Bis nächste Woche, ne?
Bye, bye.
Ciao, ciao.
Tschüss.